Domradio. Sonntagslicht.
Einen schönen guten Tag, wann immer ihr diese neue Ausgabe vom Sonntagslicht hört. Es ist der 6. Sonntag in der Osterzeit. Ich bin Uta und ich spiele jetzt wieder in der ersten Bundesliga. Jawohl, denn wir haben gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 gewonnen. Ja, ich weiß, das war schon vor einer Woche, aber da war das Sonntagslicht ja schon im Kasten. Und darum kurzer Lichtblick einfach noch am Anfang dieses Podcastes. Hurra! Der 1. FC Köln ist wieder wer. Und vielleicht haben die Jungs das ja auch ein bisschen dieser Ziege zu verdanken, diesem Geißbock Hennes, dem mittlerweile 9., der sowas wie der Schutzheilige des Kölner Fußballclubs ist und über den der Domradio-Kollege Johannes Schröer ja mal ein Buch geschrieben hat. Na klar ist Johannes FC-Fan, nur musste der während dieses Spieles im Zug sitzen. Verfolgt hat er natürlich den Live-Ticker und als dann Tore fielen, da merkte Johannes schnell, ich bin nicht alleine mit meiner Freude.
Da bin ich im Zug einfach aufgesprungen und habe spontan mit anderen Reisenden, wie soll es anders sein, abgeklatscht. Es waren auch zwei weitere FC-Fans im Abteil und wir sind dann schnurstracks und spontan ins Bordbistro und haben uns ein feines, fettes Aufstiegsbier gegönnt.
Aufstiegsbier im Zug, so kann man sich also auch mit fremden Menschen gemeinsam freuen und schöne Ereignisse feiern. Vielleicht funktioniert das ja auch ohne das verbindende Element Fußball. Wäre ein Versuch wert, einfach mal, was weiß ich, in der Fußgängerzone oder in der Straßenbahn den Nebenmenschen mal anstrahlen und was Frohes verkünden. Sowas wie, juhu, ich habe ein wahnsinnig günstiges Ticket nach Rom bei der Bahn geschossen und jetzt kann ich an so einer Mittwochsaudienz mit dem neuen Papst dabei sein. Und dann mal abklatschen. Vielleicht funktioniert's ja. Kurz noch ein bisschen beim Fußball bleiben. Da gab es ja in Berlin vor dem DFB-Pokalfinale einen ökumenischen Gottesdienst in der Gedächtniskirche. Unter anderem leitete den der EKD-Militärbischof und Berliner Stadionpfarrer Bernhard Fellmberg. Wieso das Motto »Jetzt braucht's deinen Anstoß« lautet, das sagt er jetzt nochmal hier im Sonntagslicht.
Den Anstoß zu geben in einer Sache und dann auch wirklich ein Team zu haben, was versucht miteinander erfolgreich zu spielen, das ist im Leben, egal ob es im Privaten, im Beruflichen, im Sport ist, immer die Voraussetzung. Und es ist auch eine Aufforderung an jeden von uns, zu sagen, ich bin nicht nur Zuschauer im Spiel des Lebens oder im Spiel des Glaubens, sondern ich möchte selber teilnehmen, ich möchte Dinge anstoßen, ich möchte aktiv sein.
Das Motto des ökumenischen Gottesdienstes zum DFB-Pokalfinale, jetzt braucht's deinen Anstoß, kann man herrlich auch aufs ganz unsportliche Leben anwenden. Wir konnten in dieser Woche was lernen, und zwar, dass ein Bienenvolk und ein Generalvikariat richtig viel gemeinsam haben. Am Welttag der Biene nämlich hat der imkernde Generalvikar des Bistums Osnabrück, Ulrich Beck-Wermert, gesagt, so ein Generalvikariat ist ein großes Verwaltungszentrum und ein Bienenvolk ist auch eine riesengroße Organisation, in der alle wissen, dass es die Königin gibt und die Arbeiterinnen. Lustige Parallele, wobei es ja in so einer Kirche nicht unbedingt die Königin, sondern wenn man dann im Bild bleiben will, um den König geht, den es gibt. Sei es drum.
In der Schöpfung drückt sich auch der lebendige Gott aus. In der Schöpfung wird er erfahrbar. Und deshalb legen wir Wert darauf, dass wir gut damit umgehen, mit viel Verantwortung.
Was ja an vielen Stellen so praktiziert wird. Und das lässt sich, sagt Beck-Wermert, auch sehr einfach herleiten. Denn Jesus hat sehr oft Bilder aus der Schöpfung verwendet für seine Botschaften.
Jesus hat ja gesprochen von den Lilien des Feldes, lernt davon, und von den Vögeln des Himmels. Und ich glaube, dass man das auch übertragen kann auf weitere Geschöpfe. Papst Johannes Paul II. Hat das mal wunderbar formuliert. Wenn ich Schöpfung erfahre, ist es auch immer eine Erfahrung des lebendigen Gottes, der in der Schöpfung zu uns spricht.
Die Schöpfung sei wie ein Buch. Was für ein schöner Vergleich, wenn man denn dann das noch so ausführt.
Ein Buch, dessen Buchstaben von der Vielzahl der im Universum vertretenen Geschöpfe gebildet werden. Das heißt, wenn wir draußen spazieren gehen, wenn wir uns in der Schöpfung bewegen, dann gehen wir, wenn wir so wollen, durch ein riesiges Buch, das von Gott erzählt. Das sind Buchstaben, die sind so groß wie Gebirgszüge oder so tief wie ein Ozean. Da gibt es winzige Buchstaben, so klein wie Ameisen. Und es gibt eben auch die Bienen. Und wer die Bienen beobachtet in ihrer Leidenschaft fürs Leben, füreinander, der kann eine Menge lernen von dem, was Gott uns schenkt.
Zum Internationalen Tag der Bienen sind das so Gedanken des imkernden Osnabrücker Generalvikars Ulrich Beckwermert. Übrigens, im Garten des Kölner Erzbischofs Rainer Kardinal Wölki leben auch Bienen und produzieren fleißig Honig. Und Bienen haben es auch geschafft in ein vatikanisches Wappen. Ja. Schauen wir so in die Welt und fragen, wie steht's um den Frieden? Dann ist die Antwort eher so, naja, geht so. Ich schenke mir mal die ganzen Krisenherde jetzt aufzuzählen und lasse euch lieber wissen, mit dem neuen Papst, mit Leo dem 14., sind manche Karten vielleicht neu gemischt. So sieht das jedenfalls die Osteuropa-Expertin Regina Elsner. Vorgeschlagene Friedensverhandlungen im Vatikan, diesem neutralen Ort zwischen der Ukraine und Russland, könnten eine Lösung für Frieden näher rücken lassen, sagt sie.
Ich habe den Eindruck, dass Leo bis jetzt sehr schlau auf die politische Karte setzt und weniger auf die religiöse. Das ist ja immer die Doppelrolle, die der Vatikan hat. Der ist eine kirchliche, eine religiöse Organisation, aber eben auch staatlich-diplomatisch relevant. Und Franziskus hat sehr stark versucht, Kirill religiös zu überzeugen, ihm ins Gewissen zu reden. Und das muss scheitern, glaube ich. Und Papst Leo versucht bis jetzt sehr klar deutlich zu machen, hier ist eine politische Neutralität, eine diplomatische Neutralität und sich darauf zu beschränken. Und darauf steht tatsächlich, glaube ich, gute Chancen, dass er damit auch mehr Erfolg haben könnte als Franziskus.
Ihr Wort in Gottes Ohr, Regina Elsner, Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Universität in Münster. Ihr könnt das gesamte Gespräch nochmal nachlesen auf domradio.de. Und da findet ihr auch ein Interview mit dem Caritasbischof der Deutschen Bischofskonferenz, mit dem Freiburger Stefan Burger. Der war in dieser Woche mit einer Delegation in der Ukraine unterwegs, um sich dort über Hilfsprojekte der Caritas zu informieren. Und der gibt auch so einen kleinen Lichtblick auf Möglichkeiten des Vatikan, haben doch bei der Beisetzung von Papst Franziskus Trump und Zelensky eine Möglichkeit gefunden, kurz miteinander zu sprechen. In den Vatikan gehören aber ja nicht nur hochrangige Politikerinnen und hohe Geistliche, sondern auch, ihr ahnt es, ganz normale Christenmenschen. So, und dann ist ja gerade Heiliges Jahr und dann ist da auch noch dieser frisch im Amt befindliche Papst Leo der 14. Und dann sind da die mittwöchlichen Generalaudienzen, bei denen sich vielleicht auch immer mal die Frage stellt, wie kann ich denn da eigentlich dran teilnehmen? Einfach hingehen, anmelden, Nummer ziehen, Schlange stehen. Und jetzt habt ihr total Glück, dass wir diese Frage an die stellvertretende Leiterin des deutschsprachigen Pilgerbüros in Rom gegeben haben, an Inga Renner.
An sich ist das ganz, ganz einfach, weil die Audienzen, die am Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Petersplatz stattfinden, die sind für alle Menschen gedacht. Das heißt, jeder darf erstmal kommen und ich finde, das ist das Wichtige. Jeder ist herzlich willkommen.
Eine sichere Sache, dass jeder teilnehmen kann, sagt Inga Renner. Kurzer Besuch vorher auf der Homepage pilgerzentrum.net. Da gibt es einen Kartenbestellungsreiter und der leitet euch dann easy dadurch. Und wem das zu viel ist und wer auch gar kein Riesen-Mittwochs-Fan ist, im Heiligen Jubiläumsjahr gibt es weitere Papstaudienzen, Sonderaudienzen zu besonderen Anlässen.
Die finden überwiegend samstags statt. Und immer wenn im Rahmen des Jubiläumsjahres eine Audienz stattfindet, außerhalb der normalen Mittwochsaudienzen, dann kann man einfach so mit dazukommen, da gibt es keine Karten, die erforderlich sind oder die man anfragen könnte. Sie können dann auch einfach gehen.
Gut, das ist dann jetzt nicht die erste Reihe, die vergibt die päpstliche Präfektur und das ist eher für Promis. Allerdings, bestimmte Gruppen können auch Zugang zum Sonderbereich bekommen, also dann doch ziemlich nah am Heiligen Vater dran sein. Und wenn Inga Renner davon erzählt, dann hört man ihr die Freude wahrlich an.
Wenn man zum Beispiel 100 Kilometer zu Fuß gelaufen ist oder mindestens 200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist nach Rom, dann darf man nämlich in diesem Sonderbereich sitzen. Oder wenn man 25 Jahre verheiratet ist oder 50 Jahre verheiratet ist, dann ebenso. Wenn man Priester- oder Ordensjubiläen hat, besondere, dann darf man auch in diesem Bereich sitzen. Und eine große Gruppe, die immer jeden Mittwoch vertreten ist, das sind die Brautpaare, die frisch verheirateten Brautpaare, die dann wunderschön im weißen Kleid und im Anzug kommen und die dann nochmal einen Einzelsegen vom Heiligen Vater erhalten.
Spanien?
Lasst uns kurz nach Spanien blicken. Good News. In Spanien ist die Zahl der geschlechtsmotivierten Tötungen von Frauen deutlich gesunken, um ein Drittel nämlich. Und das ist auch darin begründet, dass das ganze Land beim Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen an einem Strang zieht. Aktivistinnen, Theater, Krankenhäuser bis hin zu den Hauptnachrichten im Fernsehen. Da haben sich Politik und Gesellschaft diese gemeinsame Aufgabe gesetzt und immer entsprechende Fälle publik gemacht. Und die Strafen hat man auch erhöht bei Verbrechen gegen Frauen. Das kann also durchaus was bewirken, wenn alle zusammen ein Ziel verfolgen. Von Spanien nach nebenan, nach Italien mit Azzurro und so weiter oder besser nach Rom oder noch besser in den Vatikan oder noch besser in die Leitgedanken von Papst Leo dem 14. Der folgt nämlich wieder seinem Vorgänger, was so Sachen wie Stärkung von Frauen in der Personalpolitik angeht. Papst Leo der 14. hat die Ordensfrau Tiziana Merletti in den Rang einer Staatssekretärin in der römischen Kurie befördert. Und damit ist sie nun die Nummer 2 in der Ordensbehörde, die weltweit zuständig ist für die katholischen Ordensgemeinschaften und andere nach Gelübden lebenden Gemeinschaften. Merletti ist 65 Jahre alt, die frühere Generaloberin der Franziskanerinnen der Armen, und sie ist promovierte Kirchenrechtlerin. Wer suchet, der findet gute, helle, lichtbringende Nachrichten in der Welt. Noch was Positives gibt's aus dem Bistum Essen zu berichten. Die Pfarrei St. Gertrud, die ja ihre Pfarrkirche verkaufen musste, hat eine neue Nutzung. Und zwar wird sie nach der Profanierung eine Kreativkathedrale werden. Die Hochschule für Bildende Künste kauft die Kirche. Und das heißt, ab dem kommenden Wintersemester studieren dann Menschen in einer Kirche Kunst. Das passt prima, sagt der Dompropst Michael Dörnemann.
Wir sind glücklich, dass wir es hier mit der Hochschule so hinbekommen haben. Woanders ist vielleicht eher die Wohnbebauung oder der Kindergarten in der Kirche eine Lösung. Oder wie in Bochum beim Anneliese Brost im Kulturzentrum, da ist die alte Marienkirche jetzt der Vorraum der Philharmonie für die Bochumer Symphoniker. Das ist auch eine Lösung, aber das kann man niemals verallgemeinern. Da muss man immer gucken, was vor Ort geht.
Bevor die Essener Hochschule der Künste dann St. Gertrud nutzen wird, gibt es rund um Fronleichnam einen Abschiedsabend mit allen Menschen aus der Pfarrei St. Gertrud. Und dann wird es eine Kreativkathedrale. Prima Name schon mal. Und ganz ehrlich, Kunst und Kirche haben sich doch schon immer sehr gut gegenseitig inspiriert. Und jetzt richten wir den Blick oder besser das Ohr noch auf die jetzt 10 Jahre alte Enzyklika Laudato Si. Ihr wisst schon, die Umweltenzyklika von Papst Franziskus. Viel beachtet, viel zitiert, immer wieder hergenommen. Und zu diesem Schreiben saß damals mit im Beratungsgremium Ottmar Edenhofer. Der ist ehemaliger Jesuit und Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Na klar, gibt es irre viel zu sagen zu dieser Enzyklika. Manchmal überzieht der Papst sein Mandat, stellenweise ist das Ganze etwas naiv. Aber sagt Edenhofer, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es war das erste Mal in der Wissenschaftsgeschichte, dass die hoch angesehene Zeitschrift Nature Climate Change dieser Enzyklika eine Sonderausgabe gewidmet hat.
Eine Sonderausgabe, wo im Grunde genommen alle wichtigen Proponenten der Global Change Forschung, der Klimaforschung, sich zu dieser Enzyklika geäußert haben. Durchaus in einem kritischen Ton, aber doch sehr affirmativ. Und ich habe Anrufe bekommen von vielen Kollegen, vor allem aus den USA, die gesagt haben, der Papst, also Papst Franziskus, hat den Krieg zwischen Wissenschaft und Religion beendet. Also die Rezeption in der Wissenschaft war viel, viel positiver. Selbst also in meiner Umgebung, in meiner unmittelbaren Umgebung, wo im Grunde genommen die meisten meiner Kollegen agnostisch, atheistisch und Religion gegenüber skeptisch sind. Die fanden den Text gut und haben gesagt, ja, das ist ein interessanter Beitrag.
Ottmar Edenhofer, Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung über Laudato Si. Und wie der Vatikan noch unter Benedikt im 16. zu Fragen des Klimawandels stand und was von Leo dem 14. zu erwarten ist und ob es mehr zu tun gibt, als nur zu beten fürs Klima, das alles könnt ihr nachlesen auf domradio.de und natürlich auch über die domradio.de App.
Die Inspiration.
In der Inspiration kümmern wir uns heute um einen Geburtstag, nämlich um den des deutschen Grundgesetzes. Das wurde in dieser Woche 76 Jahre alt und im Friedensgebet im Kölner Dom, das ihr jeden Mittag um 12 angucken könnt, zum Beispiel auf dem Domradio YouTube-Kanal und auch im Web-TV. In diesem Mittagsfriedensgebet also hat sich Lara Burkhardt, Domradio-Kollegin, dazu Gedanken gemacht. Inspirierende Gedanken über dieses Gesetz, das quasi aus dem Krieg entstanden ist und das uns so viel Gutes bringt.
Zum Beispiel, dass wir die Freiheit haben, hier jetzt gerade im Kölner Dom zusammen miteinander zu sitzen und diesen Moment zu genießen. Das geht unter anderem, weil wir dieses Grundgesetz haben. Es sichert verschiedene zentrale Werte, wie zum Beispiel den Schutz der Menschenwürde, Demokratie und Gewaltenteilung und auch allgemeine Grundrechte wie die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit und auch die Religionsfreiheit. Oder auch zum Beispiel, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Deswegen kann ich zum Beispiel hier stehen. Aber es ist wichtig, sich in Erinnerung zu behalten, dass es auch viele Orte auf dieser Welt gibt, in denen diese Grundrechte gar nicht oder nur beschränkt existieren. In Erinnerung an das Grundgesetz habe ich uns die Geschichte eines anderen wichtigen Regelwerks mitgebracht, und zwar die Geschichte der 10 Gebote. Mose führte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Nach vielen Prüfungen und Jahren in der Wüste kam sie schließlich zum Berg Sinai. Dort stieg Mose auf den Berg, um mit Gott zu sprechen, während das Volk unten wartete. Auf dem Gipfel sprach Gott direkt zu Mose und gab ihm die 10 Gebote. Wichtige Regeln, damit die Menschen in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben konnten. Und diese Gebote wurden auf 2 steinernen Tafeln geschrieben und Mose brachte sie zum Volk hinab. Ja, und die 10 Gebote wurden zum Fundament ihres Glaubens, unseres Glaubens und sind bis heute wichtige Grundlage für moralisches Handeln.
Ein kleiner Denkanstoß aus dem Mittagsgebet im Kölner Dom, täglich um 12, alles auch auf YouTube anzuschauen. Das vorletzte Sonntagslicht im Mai war das in diesem Jahr. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche uns allen ganz viel Erfolg dabei, im Alltag nach kleinen, wunderbaren und lichtvollen Momenten zu stöbern, sie auch zu finden und zu genießen. Habt eine schöne, helle Woche, sagt und wünscht die Uta. Tschüss!